Geteilte Ansichten. Die DDR in Deutschland.
Die SED-Diktatur in der DDR stützte sich zu ihrer Machterhaltung auf mehrere Säulen. Und eine davon ist nach der Wende ganz besonders gut analysiert und diskutiert worden. Das war die Staatssicherheit, die Stasi, der Inlandsgeheimdienst. Man hatte zeitweilig den Eindruck, dass das Hauptthema der Auseinandersetzung mit der DDR überhaupt war. Stasi wurde in allen Bereichen des Lebens sehr ausführlich analysiert. Wie hat sie gewirkt? Was hat sie angerichtet? Es gab aber auch noch eine andere Säule, auf die sich die SED stützen konnte, und das war die Nationale Volksarmee und die Militarisierung der Gesellschaft. Die Nationale Volksarmee sollte alle männlichen Wehrpflichtigen zu sozialistischen Persönlichkeiten erziehen. Das war eine deutliche Aufgabe, die neben dem Militärischen ganz strikt verfolgt worden ist. Die Nationale Volksarmee ist nach der Wende aber so ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Zum einen, weil sie bei den Demonstrationen 1989 nicht geschossen hat. Das war eine sehr bewusste Entscheidung der Führung der Nationalen Volksarmee. Dazu kommt, dass sie als Armee nie zum Einsatz kam. Sie kam beim Prager Frühling nicht zum Einsatz, sodass sie faktisch und von Weitem betrachtet nach außen sauber war, sodass über die Nationale Volksarmee sehr viel, es ging um die technische Abwicklung der Armee, es wurden auch Anekdoten ausgetauscht, also es ist nicht so, dass man nicht drüber sprach, aber de facto als Machtinstrument ist sie nicht weiter diskutiert worden und fast so ein bisschen unter den Teppich gefallen. Es gibt aber mittlerweile in der Forschung Bestrebungen, das zu ändern. Ich habe mich deswegen mit zwei jungen Forschern getroffen, die sich die Nationale Volksarmee zum Thema gemacht haben. Was ist mit den Angehörigen der NVA nach der Wende passiert und wie haben sie in die Gesellschaft gewirkt und wie war die NVA überhaupt aufgestellt? Das ist auch so eine Frage, die öffentlich nicht weiter besprochen ist bis dato. Mein Name ist Tim Hofmann und Sie hören eine weitere Folge unseres Podcasts Geteilte Ansichten, die DDR in Deutschland. Ja, wir sind heute in Berlin und ich bin zu Gast bei dem Politikwissenschaftler Dr. Philipp Schultheiß und dem Historiker Johannes Mühle, beides Experten zur NVA. Wir wollen heute über die NVA sprechen und da Sie beide noch recht jung sind, also zumindest zu jung, um je bei der NVA gedient zu haben, natürlich die erste Frage, wie kommt man dazu, sich mit der NVA zu beschäftigen ausgerechnet? Herr Schultheiß.
Ja, ich kam darauf so ein bisschen exotischer Weg, weil ich tatsächlich selbst auch gar nicht aus Ostdeutschland komme, sondern aus dem Süden und habe dann während meines Studiums im Master habe ich dann für mich entdeckt, dass es eigentlich ganz spannend ist, nicht so in die Weite zu schweifen, wie man das gerne mal macht und irgendwie Forschung zu irgendwie Lateinamerika oder dergleichen, sondern dass eigentlich ganz viele Forschungsthemen vor der Tür direkt liegen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit der NVA zu beschäftigen, weil ich auch festgestellt habe, dass es jetzt außerhalb der militärhistorischen Arbeiten dazu gar nicht so viel gibt.
Sie haben ja auch ein Buch darüber verfasst?
Genau.
Ausgeklammert statt anerkannt heißt das. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil Sie da wirklich einen Punkt haben, man spricht wirklich wenig über die NVA, gemessen daran, wie wichtig und wesentlich die in der DDR war, um die SED-Herrschaft zu stützen.
Genau, also ich würde mal sagen, dass es je nachdem, wo man jetzt ansetzt, also in der Familie wird vielleicht mehr über die NVA gesprochen, aber im offiziellen Erinnern oder dergleichen, auch dann eben in der Medienöffentlichkeit wird wenig über die NVA gesprochen und wurde wenig über die NVA gesprochen. Ich habe mir ja angeschaut, wie es seit 1990 in den 25 Jahren bis 2015 eigentlich so das Bild über die NVA war. Das war ein Versuch mit dem Buch. Und genau, es wurde wenig gesprochen, aber wie wir gerade im Vorgespräch auch schon gesehen haben, unter Männern, die in der NVA gedient haben, zumindest für eine Zeit, kommt man doch immer wieder auf dieses Erlebnis dann zurück, weshalb ich sagen würde, dass in Familien das wahrscheinlich schon ein größeres Thema ist.
Sie haben das genau im Vorgespräch angedeutet, Herr Mühle, dass die NVA in der Nachwendezeit vor allem so ein Kaffeerundenthema war. Man hat Anekdoten erzählt. Wird das der NVA gerecht? War die NVA eine Truppe, die man jetzt nicht so richtig ernst nehmen musste? Den Eindruck hatten ja auch viele DDR-Bürger. Ne? Wir haben ja so eine Spaßarmee, die zur Disziplinierung zwar inländisch dient, aber jetzt mal im Ernst als Armee in einem Krieg wollte man das vielleicht nicht eingesetzt sehen.
Also vielleicht nochmal zu dem Punkt Kaffeerundengespräch. Also wahrscheinlich muss man das ein bisschen differenzieren. Ich würde sagen, das war schon immer ein sehr einschneidendes Erlebnis für gerade die männliche Bevölkerung, weil diese 18 Monate waren halt wirklich herausgeworfene Zeit für viele, wo sie wirklich weg waren. Also, und ja, man hat dieses exterritoriale Einberufungsprinzip gehabt, dass man ja möglichst weit weg kam von zu Hause, weil dann die NVA wirklich die Kontrolle über einen hatte. Und dann mit 18 Monaten und 18 Tagen Urlaub, ist jetzt vielleicht, also gerade für die Wehrpflichtigen, das ist jetzt nicht so eine Zeit, die man dann gut überbrücken kann. Da sind auch viele Beziehungen auseinandergegangen und so weiter und so fort. Die nächste Frage ist natürlich, ernst zu nehmen. Wir haben natürlich glücklicherweise nicht erlebt, dass die NVA diesen Stresstest gemacht oder machen musste. Aber sie war schon so ausgerüstet und ausgebildet, gefechtsnah ausgebildet, dass sie den Auftrag, den man ihr im Rahmen des Warschauer Vertrages übergeben hatte, also bestimmte Abschnitte in Deutschland dann durchzukämpfen oder freizukämpfen, dass man schon davon ausging, dass also im Generalstab, dass sie das auch erfüllen hätte können. Wie es natürlich dann aussieht, ist die andere Frage.
Ist das mittlerweile aufgearbeitet? Also wie gesagt, im Westen hatte man große Angst vor der Schlagkraft der NVA. Im Osten gefühlt hatte man nicht den Eindruck. Ist das erforscht, wie gut, wie schlecht die NVA als Armee war?
Also wie sie eingebettet war in die Operationspläne, das ist schon erforscht, also zum Beispiel durch Oliver Bange, der hat das mal gesamt aufgezogen, so welche Sicherheitsinteressen auch die DDR hatte und welchen Rahmen dann da zum Beispiel die NVA gespielt hat in der ganzen Operationsplanung und wo sie eingebunden war und was sie hätte erfüllen müssen. Oder dann gab es noch von Siegfried Lautscher natürlich, der mal der Chef, also der operative Chefplaner, ich hoffe, das ist jetzt richtig, für die 5. NVA-Armee oben in Neubrandenburg gewesen ist, der hat seine Erfahrung aus den 80ern, als er diese Operationspläne schreiben musste, hat er dann nochmal niedergelegt. Also da sind schon einige Sachen und dann hat man natürlich noch die ganze Militärgeschichte der DDR beim ZMSBW, also Zentrum für Militärgeschichte, Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Die haben wir mittlerweile wie viel?
25 Bände. Es ist schon geforscht worden, aber es ist nicht in der öffentliche Debatte eingeflossen. Woran liegt das?
Also genau, in der öffentlichen Debatte gibt es eher dann solche, also teilweise abseitige Themen, die dann über die NVA berichtet werden, habe ich das Gefühl. Also wenn man sich, also es gibt unterschiedliche Zeitphasen. In den 90er Jahren ging es natürlich auch viel noch um die Abwicklung des Gerätes, weil einfach die Standorte waren da, ne? Und dann gab es zum Beispiel in Lokalzeitungen oder dergleichen, gab es natürlich, hat man sich viel damit beschäftigt.
Also es gab mal eine Debatte, dass man doch die MiG-29 einsetzen sollte, statt teure Eurofighter zu kaufen.
Genau, ja. Die MiG-29 ist ja dann günstig nach Polen verkauft worden, soweit ich weiß. Und ist ja jetzt wieder die Debatte hochgekommen, ne, mit NVA-Technik jetzt im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Aber ansonsten war...
Die Geräteabwicklung
war mal... Genau, also die Geräteabwicklung war schon ein Thema damals. Und interessanterweise, ich habe zum Beispiel gefunden, dass die Friedensbewegung West sozusagen große Hoffnung auch hatte, dass mit dem Zusammenlegen der Armeen dann sozusagen man auch eine größere Abrüstung erfahren würde, die dann wirklich ganz einschneidend wäre. Und da gab es dann auch viele enttäuschte Berichte sozusagen, dass dann doch die Einsatzstärke nicht so gering war oder die Ausstattung, wie man sich das jetzt von der Friedensbewegung erwünscht hätte.
Also Bundeswehr, ne?
Mhm. Genau, dann natürlich die Vereinigte Armee. Und also da ist zum Beispiel das Thema NVA mal so aufgeploppt in den 90ern. Oder wenn wir jetzt so die Dokus angucken über die NVA, Also da gibt es ja einige Fernsehdokus dann schon. Das ist dann eher so unter dem Topf so die vergessene Armee oder wie war die NVA in sich aufgebaut. Aber tatsächlich weniger über so konkrete Kriegsszenarien findet sich jetzt in der Medienberichterstattung eher weniger, ja. Und ein Punkt möchte ich noch anmerken, der ja auch noch besonders war, also dieses Ziel der hohen Gefechtsbereitschaft, weshalb man ja...
Also permanente Gefechtsbereitschaft.
Genau, eben in der Kaserne eben auch den harten Dienst hatte im Vergleich zur Bundeswehr teilweise. Das ist ja was sicherlich auch ein Gefahrenpotenzial sozusagen der NVA ausgemacht hätte. Es gibt unter NVA-Offizieren immer den Witz, dass sie gar nicht wussten, dass die Bundeswehr am Wochenende ja total verwundbar gewesen wäre, während sie ja einsatzbereit gewesen wären. Das vielleicht noch so als...
Obwohl ich darauf eingehen kann, das finde ich auch immer... Ja. Ein bisschen, ja, muss ich mal drüber schmunzeln, dann, ja, die Bundeswehr und die waren ja am Wochenende zu Hause. Klar waren die am Wochenende zu Hause, aber unter Bedingungen, also es wäre der NVA sicherlich nicht gelungen, einfach aus dem Stand heraus loszufahren, bis an Rhein, von am Freitagnachmittag losfahren, am Sonntag sind wir am Rhein, weil so ein Szenario entwickelt sich ja. Und das sieht man einfach in dieser ganzen Planung. Wenn man annimmt, man hat jetzt eine Krise, dann schaukelt die sich hoch und dann wären auch die Bundeswehrsoldaten am Wochenende nicht mal nach Hause gegangen.
Täuscht der Eindruck, dass vielleicht schon in den 70er, aber vor allem in den 80er Jahren mit der ganzen Nachrüstung, atomare Aufrüstung, also im Prinzip hatte man ja als Bürger den Eindruck, wir haben es ja hier mit einem nuklearen Kräftemessen zu tun, konventionellen Armeen, die hat man noch, aber es hieß dann immer so, das sind dann die Fahne aufpflanzen müssen, wenn man das Ganze mit Atomraketen zerschossen hat. Aber so eine konventionelle Armee wirkte ja so gar nicht wirksam. Hm. Also es ging um die Atomraketen und man hatte so dieses, naja, wir werden den gegnerischen Block, also wenn es zu irgendwas kommt, dann zu einem Atomschlag, aber ja nicht zu irgendeinem konventionellen Krieg. Also da hat man ja diese Armee vielleicht nicht so ernst genommen. Kann das sein?
Also wenn wir schon bei diesen Szenarien sind, also sowas entwickelt sich dann, die Bundeswehr bleibt nicht mehr zu Hause und also die Szenarien so in den Übungen sahen aus, man hat halt diese konventionelle Phase, darum ging es ja auch, deswegen war die NVA und die Sowjetarmee waren so personell stark, weil sie halt auch diese atomare Phase unterlaufen wollten.
Und was bedeutet das?
Also, dass man diesen Krieg relativ lange konventionell hält. Also man ist sich ja im Rahmen der Kuba-Krise dann irgendwann bewusst geworden. Also zum Beispiel die NATO hatte dieses Massive Retaliation als Doktrin, wo dann gesagt wurde, jeder Angriff wird halt sofort mit einem absoluten Schlag von allem beantwortet. Also gibt's salopp gesagt,
alles raus, was wir haben.
Genau, die feuern erstmal alles raus und dann hat man aber im Rahmen der Kuba-Krise mitgekriegt, ja, vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt so womit man sich die eigene Zukunft sichert, weil der als erster schießt, ist als zweiter tot. Und dann hat man sich rückbesinnt auf eine konventionelle Kriegsführung. Mhm. Und das ging dann daran, dass man halt auf diese Flexible Response auf der NATO-Seite gesetzt hat, sagt, okay, versuchen das halt flexibel zu beantworten, wenn wir angegriffen werden. Man ist ja immer,
jede schaut, Seite, wie man angegriffen wird und
jede Seite hat
einen Panzer mit einem Panzer und nicht mit...
Genau, jede Seite ist ja erstmal davon ausgegangen, dass sie selbst angegriffen wird und dann entsprechend zu reagieren hat. Genauso der Osten hat immer gedacht, sie werden angegriffen und gehen dann zum Gegenangriff über. Und die NATO war natürlich die ganze Zeit im Hintertreffen, was konventionelle Stärke betroffen hat. Weil wenn ich mir alleine angucke, was die NVA zusammen mit den polnischen Streitkräften und den sowjetischen Streitkräften, die in Deutschland gestanden hat, da auf die Beine gestellt hätten, das waren dann irgendwie so 1 Million bis 1,5 Millionen, die dann als erste Welle losgebrochen wären, im Gegensatz zu einer Bundeswehr, die 500.000 Mann unter Waffen hatte. Die hätte natürlich mobil machen können und alles sowas. Das ist aber erstmal so in dieser Anfangsphase. Und Man ist dann ausgegangen, dass, jetzt kommen wir nämlich zum Atomaren, endlich. Also in den östlichen Szenarien sieht das dann immer so aus. Sie werden angegriffen, dann gehen sie zum Gegenangriff über und irgendwo so ab der Linie Hannover, Hamburg muss dann die NATO die Atomwaffen auspacken, aber die taktischen Atomwaffen, also die mit den kleineren Gefechtsköpfen, die aber immer noch größer waren als Hiroshima, um dann die Angriffswelle aus dem Osten aufzuhalten. Und irgendwann in den 80ern ist man dann dazu gekommen, dass man Systeme im Einsatz oder vorgehalten hat, die eben verhindern sollten, dass man diese atomare Ebene einnehmen muss, sondern dass man auf einmal Präzisionswaffen hat, Minengürtel, sehr effektive Panzerwaffen, die einfach und auch auf längere Distanz wirkende konventionelle Waffen, die auch den Nachschub aus dem Osten hätten abbinden sollen, dass man dann auch auf konventionelle Abwehr bereit war.
Wir sind jetzt irgendwie ganz schnell in den globalen Sandkasten geraten. Ich würde es vielleicht nur noch mal zurückholen zur DDR. Welche Rolle hat die NVA in der DDR gespielt? Also ich würde jetzt vielleicht mal die Grenztruppen ein bisschen ausklammern. Die sind ja auch, wann genau abgespalten worden? Also anfangs waren die Grenztruppen ja Teil der NVA, aber später waren sie ja eine eigene Waffengattung und glaube ich unter MFS sogar. Das MFS hat die befehligt, ne?
Also die Grenztruppen. Nee, in den 50er Jahren waren sie mal kurzzeitig beim MFS, aber die waren ja erst Grenzpolizei, dann Grenztruppen ab 61
aber das
und dann ist, 73, 74 waren sie dann wieder als eigene.
Ja, ich würde es mal wieder als Sonderfall, auch nicht jeden genommen. Ne? Also das bei den Grenztruppen, da hat man jetzt nicht jeden unwilligen Wehrpflichtigen hingeschickt, sondern eher verlässliche Leute, vermeintlich verlässliche. Ist die herkömmliche NVA, welchen Stellenwert hatte die in der DDR und für die SED?
Genau, also ich denke auch mal, dass wir, wenn wir jetzt über die Grenztruppen sprechen würden, wären wir dann wieder im ganz anderen Feld, auch was so das darüber sprechen angeht, glaube ich. Genau, die NVA war natürlich, würde ich sagen, nach innen auf jeden Fall ein Instrument auch zur Machtsicherung, zur Erziehung, das haben Sie ja selbst auch schon vorher angedeutet. Also, dass man eben, man sagt ja häufig gerne dann die Schule der Nation oder ähnliches. Es ist natürlich einfach, wenn man 18 Monate lang die männliche Bevölkerung direkt in der Institution hat, ist das natürlich ideal, um da politische Inhalte zu vermitteln, wenn man das mal so offen formulieren will. Und dann eben so ein Ideal heranzubilden, wie die sozialistische Soldatenpersönlichkeit
zum Beispiel. Hat man das wirklich geglaubt, dass wenn man die Männer alle durch den Wehrdienst durchschleust, dass dann hinten überzeugte Sozialisten rauskommen, zumindest in einem entsprechend annehmbar hohen Prozentsatz. Das hat ja nicht geklappt, kann man ja, glaube ich,
sagen. Kann man, glaube ich, so konstatieren, dass das nicht in dem Sinne geklappt hat, aber ich denke schon, dass man daran geglaubt hat, weil man hat das ja auch in anderen Gesellschaftsbereichen geglaubt. Und es war ja nicht nur das Militär, sondern es gab ja schon im vormilitärischen Raum, also vor der Schule schon gab es ja teilweise militärische Anbindungen und dann im Schulalltag ja auch immer wieder Einbindung von militärischen Inhalten, dass man da praktisch im Mathebuch irgendwie dann Rechenbeispiele hat, die sich an die NVA anlehnen oder dergleichen.
Im Musikunterricht hat man Soldatenlieder gesungen.
Genau. Sodass das mit der Gesellschaft für Sport und Technik oder dann der Kampfgruppen der Arbeiterklasse auch zusammen natürlich so ein ganzes gesellschaftliches Feld aufgemacht hat, in dem das Militärische vermittelt wurde. Und eben auch die sozialistisch-kommunistischen Ideale. Deswegen dieser Erziehungsfaktor, den würde ich doch schon hoch gewichten, würde ich mal sagen.
Ist das so ein Nachwende-Ding, dass man, Sie haben es vorhin mit dem Gerät schon angedeutet, dass man sich an die NVA nach der Wende irgendwie eher so technisch erinnert hat? Und dass diese Erziehungsfunktion, also wie gesagt, die Stasi war eine Machtstütze der SED, die ist nach der Wende extrem aufgearbeitet worden. Das ist auch in der Bevölkerung bewusst gewesen, dass das quasi ein Unterdrückungsmechanismus war. Dass der NVA so eine ähnliche Funktion hatte, warum ist das nach der Wende so weggerutscht im Erinnern?
Ja, also ganz deutlich auf jeden Fall weggerutscht. Ne? Wenn man sich anschaut, der Fokus in den 90er Jahren war ja massiv auf der Stasi, auf dem MFS. Und aber auch nicht nur nicht auf der NVA, sondern ja auch nicht auf der SED zum Beispiel, hätte man sich auch nochmal genauer angucken können. Auf jeden Fall, die NVA ist hinter diesen, ja tatsächlich hinter den Gerätschaften und natürlich auch der sozialen Frage, was eigentlich mit den ehemaligen Offizieren der NVA oder generell den ehemaligen Soldaten passierte, ist das hinten weggebrochen, das Thema. Und es gab keine großen historischen Fälle, für die man jetzt hätte sagen können, wir, also zum Beispiel ein möglicher Einmarsch als Erfolge auf den Prager Frühling oder dergleichen. Oder
also die NVA war am Ende irgendwie unschuldig, sozusagen. Prager Frühling hat man aus politischen Gründen darauf verzichtet, die NVA mit einzusetzen, weil man keine deutschen Soldaten in ehemals eroberte Länder einmarschieren lassen wollte. Also so, dass die NVA eigentlich zu Zeiten ihrer Existenz niemals scharf geschossen hat, kann man sagen.
Genau, also man könnte ja, also wenn man jetzt so abklappert und es vergleicht mit anderen Militärs, die der stärker aufgearbeitet wurden, also wo Putsche stattgefunden haben, in Lateinamerika ist das so ein bisschen klassisches Beispiel vielleicht, wo massive Gewalt eingesetzt wurde im Zuge so eines Putsches, das lässt sich jetzt nicht festmachen an der NVA. Wir haben eher in der Situation der friedlichen Revolution 1989 in Kontext der Proteste, haben wir dann auch ein Nicht-Eingreifen der NVA, was dann auch tatsächlich deutschlandweit für auch in den 90er Jahren ein positives Element war in der Berichterstattung über die NVA.
Also die NVA hat ja bewusst nicht geschossen. Also die Führungsriege hat sich verweigert und hat eventuell Ansinnen von vornherein gesagt, machen wir nicht.
Genau, also jetzt auch nicht einheitlich. Ich meine, da gab es auch unterschiedliche Bewegungen, aber im Endeffekt ist es so gekommen. Und das ist natürlich beachtenswert. Und das findet sich dann eben auch in, also direkt 1990 in westdeutschen Zeitungen, wie der Zeit oder dergleichen, habe ich das gefunden, dass es eben dann bemerkt wurde und positiv bemerkt wurde. Ne?
Hat
und,
man,
ja. Und andere Elemente eben, wo man hätte sagen können, wir gucken da nochmal genauer hin, die sind einfach hinten runtergefallen, hinter eine Aufmerksamkeit, die sich auf die Stasi bezogen hat und auf andere Elemente der Repression in der SED-Diktatur.
Also ist die NVA sozusagen als eine Art friedlich gebliebene Armee aus der Wende rausgekommen und man hat so ein bisschen vergessen, keine Gewalt nach außen, aber der Drill, der was mit den Menschen machen wollte, der fand ja statt. Also diese, ich sag mal, Knochenmühle, Maschine, wo die ganzen Wehrpflichtigen durchgeschleift worden sind, der passierte ja über die gesamte, also nicht gesamte, aber fast die gesamte DDR-Zeit. Hat sich der NVA dahingehend was zu Schulden kommen lassen? Oder würden Sie sagen, Herr Mühle, das war eine ganz normale Armee, dort wurde halt marschiert und gedrillt, wie überall auch?
Also als Armee, wenn man sich eine normale Armee nehmen möchte und bei einer Armee ist Drill normal und Menschen schleifen und dann wäre die NVA wahrscheinlich dann so ein idealtypisches Beispiel. Mhm. Aber sie ist halt nicht eine normale Armee, wenn wir sie zum Beispiel mit der Bundeswehr vergleichen, sondern sie hat halt erstens den Zweck gehabt, dass sie im Rahmen dieser ideologischen Ausrichtung im Sozialismus, also der ganze Ostblock hat ja gedacht, der Kapitalismus wird irgendwann zur Waffe greifen und in den ganzen Warschauer Pakt angreifen. Darauf sollte man vorbereitet sein. Dementsprechend war halt die NVA da ein Puzzlestück in dieser ganzen Operationsplanung.
Und also es war schon eine scharf gemachte Waffe.
Die war eine scharf gemachte Waffe, ja, genau. Also das war von der ganzen Planung, ich habe es ja kurz angeschnitten, ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen.
Herr Mühle ist ja, das haben wir jetzt auch gar nicht gesagt, der ist ja Experte für Mobilisierung letzten Endes. Deswegen genau.
Darauf war ja am Ende sogar die ganze Gesellschaft ausgerichtet. Also man blickt immer auf diese ganzen Geschichten mit wehrideologischer Mobilisierung und das hat klar einen Disziplinierungszweck gehabt, es hat aber auch ganz klar einen militärischen Stellenwert gehabt, und zwar, dass man diese Gesellschaft komplett für einen nicht nur möglichen, sondern für einen als unabdingbar angesehenen Schlagabtausch zwischen den Militärblöcken vorbereitet.
Und hat sich das über die Jahrzehnte entwickelt? Also ich kann mich erinnern, dass gegen Ende der 80er Jahre es ja durchaus ein Tauwetter gab. Also man sprach dann nicht mehr vom Feind, sondern von dem Gegner. Man sprach sogar von einer gewissen Friedensfähigkeit des Imperialismus, der in den 70er Jahren, was in den 70er Jahren schlicht geleugnet worden wäre. Also da war ja der Imperialismus und Kapitalismus per se nicht friedensfähig.
Militärisch hat sich das nicht gezeigt. Also militärisch hat man das bis zum Ende durchexerziert. Bis Dezember 89 war man immer der festen Meinung, die wollen uns angreifen. Also bis dann irgendwann mal
durchexerziert,
Personalwechsel.
Hat man es durchexerziert oder ist man einfach im Modus geblieben? Naja, man war einmal eingestellt und hat es dann...
Ja, man muss auch gucken, wer waren denn die Leute, die da gesessen haben? Also es war einmal Honecker, also gehen wir jetzt mal für die 70er, 80er Jahre, Honecker bis 89, der ist halt Kommunist, der halt in Schule gewesen, hat die 30er Jahre und die 40er Jahre größtenteils im Zuchthaus verbracht und genauso wie die ganzen anderen Funktionäre, die dann aus Moskau gekommen sind, die waren dann halt auf dieses Revolutionäre eingestellt. Die haben dieses ideologische Bild natürlich bis in die 80er Jahre reingetragen. Und es kam nicht irgendwie eine Funktionärselite hinterher, die dann irgendwann gesagt haben, ja, da irgendwie, das stimmt alles so nicht mehr. Also vielleicht gab es dann einige, aber so richtig viele sind da nicht
beigekommen. Also was es so ein bisschen gab an den Militärakademien, gab es ja so dann zu diesem teilweise Reformbewegung so im Kleinen. Und da hatte ich eigentlich zum Beispiel auch gedacht, weil tatsächlich diese kleinen Reformansätze, die da irgendwie hervorgebracht wurden als Forderung, und die wären eigentlich wunderbar gewesen für eine Aufarbeitung nach 1990. Also, dass man sich die politische Durchdringung anschaut, die ideologische Funktion und dergleichen, die dann praktisch aus einem gewissen Kreis der NVA, einem sehr kleinen, aber kam, da hätte man ja ansetzen können, ne? Und auch den Drill dann nochmal sich genau anschauen. Und
dass das von oben, sagen wir mal, sich nicht verändert hat, ist klar. Aber die NVA bestand ja nicht nur aus, der Herr Kessler war, glaube ich, der Armeegeneral, ne?
Unter anderem, ja.
Die bestanden nicht nur aus den Betonköpfen an der Spitze, sondern es gab ja auch ein breites Offizierskorps, das auch massiv aus der Bevölkerung geworben wurde. Also in der Bundeswehr war es ja wohl ganz lange noch so, dass es tatsächlich so aus bürgerlichen Kreisen und aus Adel die Offiziere kamen. In der NVA ist das ja wirklich breit in der gesamten Bevölkerung eingeworben worden. Hatte die NVA da auch vielleicht so eine Funktion, Karrieren zu ermöglichen, die in dem eingeengten Land, wo ja nicht viel möglich war, vielleicht fast so eine Art Abwechslung, Möglichkeit gegeben haben?
Also es gab auf jeden Fall sehr viele Offiziere aus dem Arbeiterhintergrund. Das ist mir diesbezüglich auch begegnet, weil ich gelesen hatte auch darüber, dass zum Beispiel junge wehrpflichtige Studenten dann teilweise angeeckt sind mit ihren Offizieren, die eher aus dem Arbeitermilieu kamen. Und das war zum Beispiel sowas. Aber was nur illustriert eben, dass das sicherlich der Fall war. Und natürlich, Sie haben es ja auch angesprochen, die Dichte an Offizieren war ja auch extrem hoch, weil die NVA ja an sich eine Kaderarmee war, wo, glaube ich, auf einen Offizier kamen 8 Mannschaftsdienstgrade oder dergleichen. Also extrem viele Offiziere auf jeden Fall, ja. Und davon doch einige aus dem Arbeiterhintergrund. Und in den Erzählungen, in meinen Interviews, gab es sicherlich auch viele Personen, die betont haben, dass es ihnen einen Aufstieg ermöglicht hat, auf jeden Fall. Und die politische Schulung hat auf jeden Fall dazu geführt, dass, also das war in den Interviews für mich teilweise überraschend, dass viel auch theoretisch argumentiert wurde, natürlich im Sinne einer sozialistisch-marxistisch-leninistischen Theorieschule, aber dass unter den Offizieren durchaus so ein gewisser sozialistischer Intellektualismus mir teilweise begegnet ist jetzt in den Interviews, genau. Aber jetzt zu den Karrierewegen, genau, weiß ich nicht, Johannes, hast du denn noch?
Also es war schon, klingt ja schon, wenn Sie sagen, 8 Soldaten auf einen Offizier, das klingt für mich wirklich viel.
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, also diese Frage nach den Betonköpfe und sowas. Man muss sich ja überlegen, das war eine doppelte Disziplinierung. Also war einmal die militärische Linie und dann war nochmal die politische Linie. Also waren ja überall, die Politoffiziere, mhm. Die auch die Linie der Partei durchgesetzt haben. Ja. Also die Partei hat da durchweg ihre Linie vertreten lassen. Dementsprechend, wenn ich jetzt der Regimentskommandeur hat jetzt irgendwas entschieden und dann kam der Politoffizier und sagt so, nee, weil entspricht nicht der Linie. Also das muss man sich überlegen. Und wahrscheinlich kommt da auch die extreme Dichte mit Offizieren auch her, weil das waren ja letztendlich Offiziere, da hat man schon mal zwei gehabt in der doppelten Führung. Die andere Sache ist natürlich, mit den Karrierewegen.
Muss man vielleicht mal erklären, das ist in der Bundeswehr nicht so. Also wenn dort eine militärische Notwendigkeit erkannt wird und der militärische Vorgesetzte eine Entscheidung trifft, gibt es keinen vom Bundestag eingesetzten Zweitoffizier, der sagt, nö.
Man hat es dann natürlich von unten nach oben mit dem Beschwerdewesen, das ist möglich. Man kann direkt an den Wehrbeauftragten oder die Wehrbeauftragte schreiben und das ganze Ministerium ist ja so aufgehängt, dass man eben ein Primat der Politik hat, also nicht ein Primat der Partei oder der einen Partei, die da irgendwie was zu sagen hat, sondern ein Primat der Politik, die dann die entsprechende Leitlinie natürlich festsetzt.
Das ist das Modell des Bürgers in Uniform sozusagen.
Das ist ja dann wieder für den Soldaten, dass man nicht auf diesen Kadavergehorsam sich herunter reduzieren lassen muss, sondern dass man immer noch entsprechende moralischen, moralischen Prinzipien gerecht werden soll. Also dass zum Beispiel auch ein Befehl nicht befolgt werden darf, wenn er halt gegen Gesetze verstößt. Wenn mir jetzt ein Offizier bei der Bundeswehr sagen würde, sie schießen jetzt auf die Menschengruppe, dann sage ich, nee, das sind Zivilisten, das mache ich nicht. Bei der NVA war es zum Beispiel, wie gesagt, gab es unbedingten Gehorsam. Wenn ein Befehl erteilt wurde, dann ist der zu befolgen.
Und es war doppelter Druck durch die politische Struktur. Also genau. Kann man sagen, dass bei der NVA Kadavergehorsam geherrscht hat?
Sie hatten jetzt nicht großartig die Möglichkeit, wahrscheinlich da irgendwo auszubrechen. Dann gab es ja verschiedene Disziplinierungsmöglichkeiten.
Es gab so eine Simulation noch so ein bisschen von demokratischer Teilhabe, ne, über die Parteiorganisation. Ja. Aber das war eben auch eher der Schein dessen. Ne?
Also man hat die Partei als den Freund in der Truppe verkauft, der sozusagen, also wenn du mit dem Militärischen nicht klarkommst, wende dich doch an mich. Und, also sozusagen der Seelsorger.
Genau, so ein bisschen, dass man, also das war zumindest das, was man vermitteln wollte.
Das war der Plan, aber die Politoffiziere waren natürlich beliebt wie Fußpilz, ne?
Ja.
In der Praxis.
Also sozusagen, ich fände es verrückt, wie stark diese politische Durchdringung ist, dass man praktisch die Politstellvertreter hat, die praktisch die Befehle als zweite Struktur mit begleiten und dann von unten diese nochmal die Parteiorganisation, die dann simuliert, dass man praktisch sich irgendwie zusammensetzen könnte und dafür Veränderungen sorgt.
Ja. Das Spannende finde ich ja tatsächlich, wir haben jetzt diese vielen Offiziere, die NVA wird nach der Wende de facto aufgelöst, also es gibt ja einen ganz geringen Prozentsatz, der überhaupt in die Bundeswehr übernommen wurde, also auf jeden Fall deutlich weniger als von der Wehrmacht in Bundeswehr und NVA. Wo sind die Offiziere hin? Also die sind ja dann offenkundig recht geräuschlos in der Gesellschaft verschwunden und es waren ja offenbar teils geschulte, teils oder großteils Karrieremenschen, die das ja, sagen wir, doch nicht aus Zwang gemacht haben, sondern aus guten persönlichen Erwägungen heraus, sage ich mal vorsichtig.
Also das muss man für den Einzelfall dann sehen, wer mit welchen Motiven. Aber genau, wo sind die Personen hin? Also wir haben als Maßzahl, also dauerhaft übernommen, wurden 10.800 ehemalige NVA-Angehörige so. Kann man sagen, dauerhaft. Ne? In der Zwischenphase, das kommt jetzt darauf an, die NVA hat ja in ihrem letzten Jahr des Bestehens, wurde sie schon immer wieder kleiner so. Also ich würde jetzt mal sagen, also ich glaube in 1990 waren es doch 135.000 oder so, 1989.
Ja, mit den Wehrpflichtigen, die kann man dann wahrscheinlich da rausklammern. Es geht ja um irgendwie so Zeitsoldaten und Berufssoldaten.
Fest angestellt. Genau.
Das waren, man geht so von 90.000, glaube ich, raus.
Ja. Und da waren aber bestimmt auch Techniker dabei und also jetzt ungefährliche.
Ja, aber... Ja,
also wo sind die Offiziere? So Geräusch, wie sind die so geräuschlos in der bundesdeutschen Gesellschaft
abgetaucht? Zum Beispiel die ganzen Politstellvertreter, die hat man ja nicht übernommen.
Genau, die waren von Anfang an raus natürlich, ja. Und genau, und dann gab es dieses System, dass teilweise Leute übernommen wurden nochmal für eine gewisse Zeit. Also da gab es auch unterschiedliche Längen, das ist ein kompliziertes System. Auf jeden Fall, wo sind sie gelandet? Also ich würde mal sagen, es gab dann in den 90er Jahren für viele diesen sehr starken Bruch einfach, dass diese Karriere weg ist und man eben nicht mehr Offizier ist und nicht mehr dieses vom Staat ausgelobte besondere Tätigkeitsfeld hat, ne? Nämlich irgendwie den Sozialismus zu verteidigen als Friedensarmee, ne? Das ist, ich erwähne das jetzt deswegen, weil das in den Interviews immer wieder kam.
Hier in der DDR ja auch eine durchaus herausgehobene Stellung.
Also genau.
Es gab Privilegien, es wurde gut bezahlt, es gab Wohnungen, es gab angeblich sogar auch spezielle Läden, wo die super einkaufen konnten.
Also das ist, ich habe das jetzt nochmal, das habe ich nämlich noch nachgelesen. Es ist so lässt sich das nicht halten. Also klar, so eine Bilder haben existiert. Was man aber dann sagen kann, die haben sich teilweise Privilegien rausgenommen. Sie waren jetzt nicht grundsätzlich privilegiert, die haben minimal mehr verdient. An Wohnungen ist man jetzt auch nicht schneller gekommen. Wenn man sich auch überlegt, gerade Offiziere alle 2 Jahre versetzt, dann ist die Familie irgendwann hinterhergekommen, wenn es dann mal Wohnraub gab. Ohne jetzt zu sagen, die Armen und so.
Aber also die DDR-Bevölkerung hat immer den Eindruck,
genau.
Wenn du dich entscheidest, Offizier zu werden, dann wird es dir vorne und hinten reingesteckt.
Mhm. Ja.
Genau, aber ich kenne zum Beispiel...
Sie sagen, so war es gar nicht.
Also diese militärischen Handelsorganisationen waren jetzt auch nicht grundsätzlich immer besser ausgestattet. Also man hatte, wenn man Glück hatte, waren sie besser ausgestattet, kam auch auf dem Standort an. Also das schreibt Matthias Rock in seinem Armee des Volkes, Fragezeichen, dass man das auch differenziert sehen muss. Was ich zum Beispiel auch berichtet bekommen habe, dass die sich natürlich Privilegien rausgenommen haben. Wenn dann vom Fleischkombinat das Auto kam, dann standen dann erstmal vor der Küche, standen die Offiziere und haben sich erstmal die schönsten Sachen rausgenommen.
Oder die Truppe hat das
Häuschen. Und die Truppe hat den Rest gekriegt. So.
Bitte? Die Truppe hat das Häuschen aufgebaut.
Was? Ja, das war das zum Beispiel bei so höheren Kader, so ab Oberst, Generalmajor und so. Die haben das natürlich über Bautruppe machen lassen. Jagdhäuser, alles und was. Während man dann, wenn das der Oberstleutnant oder der Major gemacht hat, der hat dann einen draufgekriegt. Wenn sich da jemand hat drüber beschwert.
Und würde aber ja bedeuten, dass der ideelle Wert so einer Offizierskarriere deutlich höher war als der rein materielle. Beliebt war man ja nicht in der Bevölkerung. Also das hat man ja nicht gemacht, weil man so eine Art Rockstar war, sondern im Gegenteil. Also in Uniform mit der Deutschen Reichsbahn fahren war eher unbeliebt. Als Wehrdienstleistender hatte man ein gewisses Grundverständnis, aber Offiziere, die waren... Die haben sich besser lieber nur in Zivil gezeigt. Mhm. Also das heißt ja eigentlich, dass so eine Karriere dann doch so einen gewissen, ja, einen sozialistisch-ideellen Wert hatte für die Einzelnen.
Bei vielen sicherlich, ja. Bei vielen sicherlich. Bei anderen auch wieder nicht, weil also wenn man sich anguckt, mache ich in meinem Buch stark, dass dann praktisch nach 1990 man einfach in der militärischen Lebenswelt auch bleiben wollte in gewisser Weise und dann ganz viele beim Bundeswehrverband da ihre neue Heimat gefunden haben, weil es eben dort dann möglich war. Also man hatte seinen Job verloren, wollte aber praktisch von Soldat zu Soldat weiter darüber sprechen, was man verloren hat oder wie früher der Dienst war und hat dann im Anschluss gefunden bei Bundeswehrsoldaten im Deutschen Bundeswehrverband.
Dort gibt es einen Traditionsverband für ehemalige NVA.
Nee, nicht einen eigenen, sondern praktisch, es gibt eher eine Struktur im Bundeswehrverband für ehemalige.
Ist eingegliedert in den Verband.
Genau, der Bundeswehrverband hat sich entschieden, sich zu öffnen für ehemalige NVAler im Zuge der Wiedervereinigung. Und davor war der Bundeswehrverband schon sehr aktiv in der Beratung eines eigenen soldatischen Verbandes innerhalb der NVA, der noch kurz Bestand hatte sozusagen in den Wendejahren.
Ist das nicht ein gewisses gesellschaftliches Gefahrenpotenzial? Das ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich habe hier ja überzeugte sozialistische Offiziere, die jetzt relativ still in die Gesellschaft abtauchen. Geben die sich mit so ein bisschen Verbandsarbeit, sage ich jetzt mal, ein paar Stammtischen zufrieden? Oder gibt es da Erkenntnisse, dass die vielleicht politisch aktiv geworden sind? Oder
Also ich wollte das eigentlich illustrieren, dass für die Leute, die dann in den Bundeswehrverband gegangen sind, war vielleicht der Sozialismus als Leitideal dann gar nicht so ausschlaggebend. Das waren andere, die das dann absolut abgelehnt haben, natürlich da sich zu engagieren. Die habe ich auch getroffen in Interviews auf jeden Fall.
Also es waren schon die militärischen Sachen, die Leute gereizt haben dann?
Für diese Gruppe, ja. Für andere, die haben dann, also ich würde sagen, es gab Leute, die haben sich ins Private zurückgezogen in den 90ern, wollten dann gar nichts mehr wissen, weil es auch in gewisser Weise eben großer Verlust war, den Beruf verloren zu haben, und man hat sich ganz neu orientiert. Dann gab es eben Leute, die sich beim Bundeswehrverband engagiert haben oder auch in der Bundeswehr eine Weiterverwendung gefunden haben. Und dann gab es noch Menschen, die sich wesentlich später dann aber erst, nämlich in den 2000ern organisiert haben in Traditionsverbänden der NVA. Also sozusagen die noch an den alten Traditionspflegevorschriften oder dergleichen festhalten wollten und auch politisch das Erbe der DDR oder der SED oder der NVA weitertragen wollten. Die gab es dann aber erst in den 2000ern, wo ich jetzt die These hätte, dass es in den 90ern eben gar nicht möglich war, erstmal sich auf sowas zu fokussieren, weil man mit anderen Dingen zu tun hatte. Genau, also ich glaube, das ist ein komplexes Feld, und die Frage ist natürlich spannend zu sagen, warum gab es nicht mehr Sprengstoff sozusagen gesellschaftlich in den 90ern bei gut ausgebildeten Menschen an der Waffe, und das ist eine, die nicht so beantwortet ist, und es gab keine großen gewalttätigen Übergriffe, also gegen, um Gesellschaft, die Gesellschaft ins Wanken zu bringen oder dergleichen. Was es natürlich gab, war gegen sich selbst gerichtete Gewalt im Sinne von Suiziden, die es natürlich auch gab unter Offizieren.
Also kann man sagen, dass vielleicht, wir hatten ja eingangs beschrieben, dass die innere Gewalt, die die NVA ja mit durch den Drill gegen die Bevölkerung ja auch irgendwo ausgeübt hat, dass das ja sozusagen eine Art Quasi-Amnestie mit der Wende unterlag. Also man hat das jetzt nicht so aufgearbeitet wie die Stasi, man hat das eben so, man hat einen Haken ran gemacht.
Ja, oder also ich habe es als ausgeklammert bezeichnet, ne? Also man hat die NVA einfach ausgeklammert aus den Themen und hat da nicht nochmal genauer hinterfragt, was da eigentlich alles gelaufen ist. Und die einzigen, die sich noch dann in diesem Sinne organisiert haben, sind natürlich Bausoldaten. Die sind jetzt auch noch nicht gefallen, aber die Bausoldaten haben sich nach 1990 durchaus dann irgendwann auch organisiert und haben nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie ihr Leben in der NVA war. Und da gab es so Bausoldatenkongresse zum Beispiel.
Aber es gab ja nicht so viele. Und das war eine sehr bewusste Entscheidung, die auch mit persönlichen Nachteilen wirklich einherging.
Genau, deswegen, das waren politisch sehr bewusste Leute, die deswegen dann sich auch bewusst organisiert haben.
Also wer nicht weiß, was ein Bausoldat ist, das wissen ja nur DDR-Bürger, das war quasi, man konnte die Waffe verweigern, aber nicht den Dienst.
Genau, ab 1964 konnte man dann die Waffe verweigern.
Was schwierig war,
weil man erstmal darüber wissen musste, dass man das kann. Das war dann irgendwann mal so eine Nebenmeldung im Neuen Deutschland, hat man so, und irgendwann, deswegen ging das viel über die kirchlichen Kreise. Und für die war es natürlich schwierig, wenn die dann gesagt haben, ich verweigere den Dienst an der Waffe und werde Bausoldat, war für die das Vorankommen eigentlich gelaufen.
Also wenn sie eine gute Berufsausbildung
hatten. Man ist als Letzter eingezogen worden.
Fängt erstmal mit der Berufsausbildung an oder mit Abitur, das war dann erledigt, weil man sich eben nicht zum Sozialismus bekannt hatte, den man auch entsprechend mit Waffengewalt verteidigen wollte, sondern...
Also das ist in der DDR ja als Gradmesser angewendet.
Genau.
Ist man bereit, die Waffe in die Hand zu nehmen für den Sozialismus, dann ist man dafür, und wenn man das nicht ist, ist man dagegen.
Ja. Genau. Und wer dagegen ist, sogar ist er auch gegen den Frieden, weil der Sozialismus ist ja gleichgesetzt mit Frieden, und dementsprechend sind ja auch die christlichen Leute
die eigentlich
auch gegen den Frieden.
Diese Argumentation kam tatsächlich.
Ja, und auf alle Fälle wurden sie dann relativ spät einberufen und dann teilweise zu Diensten herangezogen, die besonders schwer sind. Der Aufbau dieses Fährhafens Mukran, wo man da unter Vakuum, unter Wasser arbeiten musste, da Schachten von Hand, und da waren ja Facharbeiter dabei, die dann wahrscheinlich das 3-, 4-, 5-fache verdient haben von einem Bausoldaten. Wahrscheinlich haben die das 10-fache verdient, weil ich glaube, so ein Wehrsold war 100 und 150 Mark.
Ja, es war nicht der Rede wert.
Ein Facharbeiter hat wahrscheinlich irgendwie fast 800 oder noch mehr verdient. Gerade in solchen Bereichen dann vielleicht noch eine Gefahrenzulage, das war halt für die... Eigentlich waren sie zusätzlich dann noch extrem ausgebeutet. Da müsste man natürlich mal fragen, ob das entsprechend aufgearbeitet wurde und die vielleicht eine Entschädigung gekriegt haben. Also das, da
wobei man ja auch sagt, dass dafür unter den Bausoldaten der Zusammenhalt ein anderer war. Es gab keine EGRA-Bewegung, es gab die waren irgendwie draußen aus dem Unterdrückungssystem quasi.
Ja. Also was es natürlich gab, teilweise gab es natürlich Unfälle auch, weil die Einsätze so hart waren. Das ist was jetzt in den letzten Jahren irgendwie mir mal teilweise gespiegelt wurde, dass das noch wenig beleuchtet ist, praktisch Unfälle und dergleichen unter Bausoldaten.
Mhm. Wobei, wie gesagt, wir sind zu den Bausoldaten gekommen, aber das war ja tatsächlich eine bewusste Entscheidung, fast genauso bewusst wie Offizier zu werden.
Auf alle Fälle ein sehr einschneidendes Erlebnis.
Also schwieriger wahrscheinlich.
So oder so.
Weil man zusammen mit seiner Familie darunter eben in der Zukunft dann zu leiden hatte.
Wir haben jetzt so quasi nebenbei so mit abgehandelt oder erzählt, dass der Plan, die DDR-Gesellschaft so durchzumilitarisieren, ja auch eine Begeisterung zu wecken. Ne? Also unsere Armee, die Volksarmee, die kämpfen für euch, und es gibt einen sehr zeitlichen Wehrunterricht, es ist zum 1. Mai die Paraden. Also es war wirklich sprichwörtlich, wie sehr die DDR versucht hat, die Militärbegeisterung hochzuhalten. Das hat nicht funktioniert. Ich bin auf das schöne Zitat gestoßen, die DDR-Gesellschaft war gar nicht gegen Militär, aber gegen dieses Militär. Ja. Warum hat es die SED so hart verkackt, eine Volksarmee aufzubauen?
Naja, also ich würde sagen, dass natürlich man hat über die Erfahrungen im Militär berichtet, und diese Berichte innerhalb der Familien waren, glaube ich, der größte Feind der militärpolitischen Öffentlichkeitsarbeit, weil eben da geschildert wurde, wie es wirklich so ist in der Kaserne, glaube ich.
Wobei die Härten wir haben es mit einer recht konservativen Gesellschaft ja auch noch zu tun, also in den 60er, 70er Jahren, 80ern, die Elterngeneration hatte ja gegen so eine gewisse Härte nichts einzuwenden. Also auch in der DDR-Bevölkerung galt ja, na Mensch, wenn du als Junge mal so zur Armee gehst, da lernst du erstmal, wie man ein Bett macht, da lernst du erstmal, deinen Tag zu strukturieren, so ungefähr. Mhm. Also das ist ja prinzipiell gar nicht so als negativ angesehen worden. Das Sozialistische, dieses Infiltrieren, das ist ja, glaube ich, das, was man so abgelehnt hat.
Also umgedreht ist ja Rotlichtbestrahlung.
Genau. Ja. Also umgedreht hat man ja das Gefühl, so es gab im Westen eine Friedensbewegung, klar, aber es gab auch Rambo-Filme und es gab ja auch eine gewisse Militärbegeisterung, sag ich mal. Da ist ja die Propaganda ja viel besser geklappt.
Ja, also es kommt natürlich drauf an, bei wem jetzt. Ne? Also ich würde schon sagen, dass und wann. Also wir können auch, glaube ich, so das Bild von der NVA innerhalb der Gesellschaft hat sich sicherlich auch nochmal verändert, und vielleicht die DDR-Gesellschaft der 80er Jahre war auch eine andere als davor, dass da dann auch der Drill zusätzlich vielleicht noch bei in einigen Familien für mehr Verwunderung gesorgt hat und Ablehnung, weil der Drill auch innerhalb der Familie sozusagen, was Sie jetzt angesprochen haben, nicht mehr so hoch war, die Ideale anders. Ja, und was Sie meinten, die BRD sozusagen, wie militärbegeistert war man drüben im Kapitalismus, wo es die Rambo-Filme gab. Sehr unterschiedlich, aber wir haben ja die Zahl der Wehrdienstleistenden reduziert sich. Der Zivildienst wird immer beliebter in den 80ern zumindest. Also die Friedensbewegung war in Westdeutschland ja schon sehr, sehr mächtig und sehr einflussreich in dem, was sie gesellschaftlich geschaffen hat, würde ich sagen.
Aber die Gesellschaft hat den Wehrdienst ja auch eben, wie Sie schon sagen, es gab die Möglichkeit des Zivildienstes, man hat das ja auch angepasst. Man hat ja die Leute nicht versucht, dort zu brechen, sondern...
Man hatte auf alle Fälle die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ohne dass das jetzt eine extreme Auswirkung auf meinen weiteren Lebensweg hat. Mhm. Also wenn ich mich dem System in der DDR verweigert habe, indem ich gesagt habe, ich fasse keine Waffe an, dann war es das, sagen wir mal, gesellschaftlich für mich. Im Westen war es anfangs noch wohl, dass wenn man gesagt hat, ich mache Zivildienst, dass man dann auch so ein bisschen beäugt wurde beim Chef. So, haben Sie gedient? So, nee. Das ist immer die Frage kommt ja zum Beispiel heute nicht mehr, haben Sie gedient? Irgendwann hat sich das also eingeschliffen. Aber wie gesagt, es ist, was ich halt denke, ist diese Frage, kann ich mich dafür entscheiden, ohne dass ich extreme Repressalien habe? Kann ich mich da frei entscheiden, dass ich mir Rambo angucke oder gucke ich lieber Bambi oder so? Das ist halt die Sache. Aber im Osten war es dann teilweise so, dass man ja dann in der Rotlichtbestrahlung dann eben den Kriegsfilm sich angucken sollte. Sowas. Das ist ja, dass man sieht, ja, militärische Errungenschaften oder militärische Tugenden, dass man die entsprechend zwangsweise vermittelt bekommt. Also man konnte sich nicht wirklich der ganzen Geschichte entziehen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Was jetzt nicht direkt in der Nachwendezeit, aber später immer wieder diskutiert wurde, war die Kontinuität von Wehrmacht zu NVA und Bundeswehr. Wie war es wirklich? Also wie viel Wehrmacht steckte in der Bundeswehr und wie viel Wehrmacht steckte in der NVA noch drin?
Also zur Bundeswehr weiß ich da leider nichts, da kann ich mich nicht dazu äußern. Für die
NVA. Und da gibt es ja doch deutliche Traditionslinien. Also man hat streckenweise Kasernennamen behalten.
Ich meine, die junge Bundesrepublik hat in vielen gesellschaftlichen Bereichen auf Funktionsträger zurückgegriffen aus dem Nationalsozialismus, ganz klar. So, das hat man im Justizbereich genauso und eben auch in der Bundeswehr gehabt. Die NVA ist, glaube ich, wichtig, dass man beim Aufbau der kasernierten Volkspolizei das Problem hatte, dass man Menschen brauchte. Man hatte relativ hohe Desertionsquote gleich. Man konnte nicht allein aus Spanien kämpfen, jetzt eine Armee aufstellen oder dergleichen, sodass man eben da eine Abwägung getroffen hat und sozusagen Spezialisten dann doch verwendet hat, die davor in der Wehrmacht waren.
Die überhaupt eine Armee organisieren können.
Genau, und die überwacht man sehr genau, ne, was sie da so treiben. Man schickt gleichzeitig viele Leute auch nochmal zur Ausbildung in die Sowjetunion, um da militärisches Personal dann sozusagen, das verlässlich ist, heranzuziehen. Und wo sich das geäußert hat am Ende, dass es am Anfang dann doch eben Wehrmachtsinklusion gab, also soweit ich es in der Literatur gelesen habe, ist tatsächlich so ein bisschen in dem Drill und dem Ausbildungssystem innerhalb der NVA, dass das teilweise sehr stark geprägt wurde in den 50ern von Funktionären, Offizieren, Generälen, die irgendwie einen Wehrmachtshintergrund hatten und da sozusagen dieses sehr stark preußische dann da reingebracht haben. Was natürlich gleichzeitig auch gewollt war. Also man hat die NVA ja auch immer so gebaut im Traditionsbild, dass sie auch irgendwie nicht nur eine sozialistische Armee ist, sondern dass sie eben auch eine deutsche Armee ist. Man hat das ja dann immer versucht, eben da so einzupassen, um das Volk auch anzusprechen, das eben noch sehr stark davon geprägt war ja auch.
Genau. Die Uniformen der KVP waren ja halt noch so, so sowjetisch inspiriert und dann
gab es halt... Die NVA-Uniform ist ja legendär, die graue, ne, die Einstrich, Keinstrich Felddienstuniform war ja relativ modern, dieser Strichtarn, aber diese graue Kasernenuniform war doch
Der Helm,
genau,
war,
der Helm.
Der Helm war die Weiterentwicklung des Wehrmachtstahlhelms.
Ja. Sie haben jetzt schon interessanterweise eingefügt, klar, die Schulung in der Sowjetunion, wieder eine deutsche Armee. Die DDR hat ja auch Zeit ihrer Existenz immer gerungen, einerseits komplett abhängig von der Sowjetunion, also im Prinzip von Moskaus, ein Land von Moskaus Gnaden. Trotzdem ist ja auch politisch immer wieder versucht worden, eine Eigenständigkeit herzustellen, eine eigene Politiklinie darzustellen. Wie war die Abgrenzung der NVA zur Sowjetarmee? Man hat natürlich die Waffen zwangsläufig benutzen müssen, Warschauer Pakt. Aber ansonsten, es war immer die Rede von den Waffenbrüdern, wie eng waren die Armeen tatsächlich zusammen?
Na, rein operativ mussten sie ja miteinander funktionieren, weil sie ja zusammen kämpfen mussten. Also wer dann die Armee auf der linken Seite vorgestoßen, die sowjetische, und die NVA-Armee hätte dann entsprechend den Lückenschluss machen
müssen. Das ist der Sandkasten. Aber es gab Sowjetarmee in der DDR als Besatzungsmacht und es gab NVA. Wie sehr sind da gemeinsame Manöver abgehalten worden? Das wurde zwar sehr stark propagiert, aber in der Praxis ist das doch eher selten passiert.
Also ich glaube, je höher der Dienstgrad tatsächlich, desto eher bestand da auch Austausch, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also in meinen Interviews gab es durchaus Schilderungen, dass Freundschaften über 1990 hinaus gepflegt wurden und man sich dann später besucht hat.
Aber auf der Offiziersebene halt.
Genau, auf der Offiziersebene, oder also hohe Offiziersränge auch dann eher, genau. Und ansonsten tatsächlich, also ich habe mit Raketentruppen Offizieren gesprochen, die dann zum Beispiel ihr größtes NVA-Erlebnis in Kasachstan bei den gemeinsamen Übungen hatten, ne? Und das ist natürlich ein Riesenabenteuer, was man da zusammen dann erlebt hat. Aber ansonsten glaube ich, habe ich auch gehört, ja, die Russen, das waren die armen Schweine, die haben uns leid getan, wie deren Alltag war im Vergleich zu uns. Das habe ich schon auch gehört. So, ja.
Wir hatten vorhin das Thema Eingliederung der NVA-Reste, sag ich mal, in die Bundeswehr. Sie haben ganz am Anfang mal den Satz gesagt, ja, die Armeen waren fast gleich oder die waren sehr, sehr vergleichbar. Sagen Sie da noch mal was dazu. Wie ähnlich war denn so der Alltagsdienst in der NVA und in der Bundeswehr, jetzt mal abgesehen von den freien Wochenenden?
Also ich habe das am Anfang eher so gemeint, dass man eine gemeinsame Sprache gesprochen hat und deswegen nach 1990 so, gut okay. miteinander auskam. Das wollte ich, glaube ich, betonen. Ansonsten hat sich der Alltag, wenn man jetzt alles zusammennimmt, worüber wir gesprochen haben, dann gab es natürlich schon viele Unterschiede, aber gleichzeitig auch viele militärische Traditionen, die einfach in vielen Armeen gleich sind, glaube ich. Weshalb man dann nach 1990 schon auch eine gemeinsame Sprache hatte. Aber Johannes kann das vielleicht noch.
Das hatten wir auch im Vorgespräch. Die Frage ist natürlich, Soldatenberuf an sich ist wahrscheinlich das eine, deswegen wird sich der Soldat vielleicht in einer anderen Armee schneller zurechtfinden, auch wenn sie irgendwo bestimmte Traditionslinien hat, die es einfach gibt.
Also das Handwerk ist am Ende.
Das Handwerk an sich ist das eine, klar. Dann hat man noch die gleiche Sprache gesprochen, also wäre es wahrscheinlich ein Unterschied gewesen, wenn die NVA hätte in der polnischen Armee aufgehen sollen oder so. Das wäre wieder das andere, weil da auch die Traditionslinien andere sind. Auch wenn man nochmal dazu sagen muss, jetzt für Deutschland, diese Traditionslinien wurden ja bewusst abgeschnitten, aber es gab natürlich trotzdem diese Kontinuitäten, weil Leute ihr Wissen mit einbringen mussten. Klar. Auf der anderen Seite natürlich organisatorisch und strukturell kann man diese Armeen nicht so wirklich miteinander vergleichen, weil in der Bundeswehr waren die Divisionen 20.000 Mann groß und in der NVA sind sie halt so um die 10.000. Also das ist ja schon alleine der Unterschied. Diese Dienstgradgruppen sind ja auch andere. Dann gab es den Fähnrich in der NVA. Also da sind dann schon klar diese strukturellen und organisatorischen Unterschiede.
10 Jahre, die es nicht zum Offizier geschafft haben und trotzdem lange bei der NVA dienen wollten. Das war so im Ansehen der Bevölkerung so das Untere. Das war fast zwangsläufig mit Alkoholismus verbunden, gefühlt.
Also es gab die ganze NVA, der irgendwie war ja als Alkoholiker Affinin verschrien. Beziehungsweise musste man aufpassen, wenn man da rauskommt, dass man eben kein Alkoholproblem mehr hat. So.
Gibt es dazu, ja, das ist, gehört auch zur Folklore, was man wo gesoffen hat. Also jeder, der über seine NVA-Zeit spricht über den Alkoholkonsum. Hm. Ist das irgendwie belegt, dass es da ernsthafte Probleme gab?
Also die Akten sprechen da ein entsprechendes Bild. Also man hat ja, glaube ich, mit dem Befehl 3066 hieß der oder so, hat man halt 1966 verboten, dass in den Kasernen Alkohol getrunken werden darf. Bis dahin war es noch möglich und dann wurde halt geschmuggelt. Und weil man halt ja dann nicht mehr sein gemütliches Feierabendbier trinken darf, sondern dann versucht, so schnell wie möglich einen hohen Pegel zu erreichen, wurde dann das harte Zeug gesoffen, wenn man das so salopp sagen darf. Also, und dann wurde das Bier war wahrscheinlich nicht so das Ding, sondern eher so, also ich kenne so Stories von, da wurden die Schnapsflaschen über die Mauern geschmissen und auf der anderen Seite sind welche mit der Zeltbahn rumgerannt und haben das versucht einzufangen.
Aber wie Sie schon sagen, Sie kennen die Stories, aber es gibt ja da jetzt keine empirischen.
Also man wahrscheinlich immer, wenn dann was vorgefallen ist oder wenn die erwischt worden sind, gibt es dann entsprechende disziplinarische aber Geschichten.
Auch sowas wurde ja dann eingesetzt. Also man wusste das und im Zweifelsfall hat man es eben eingesetzt, um jetzt einen zu bestrafen. Gründe zu bestrafen gab es ja immer, ne? Also allein eine Wehrkraftzersetzung gab es nicht, aber Gefährdung der Gefechtsbereitschaft hieß das. Ne? Und das war ja alles, also zu lang schlafen, also man konnte dort da alles rein interpretieren.
Diese ganzen Gummiparagraphen.
Hat man das wirklich strategisch bewusst eingesetzt oder oblag das dann eher so den örtlichen Kommandostrukturen?
Generell funktioniert der Militär, wenn man selber mal beim Militär war und das so gesehen hat, dass man den Menschen immer nur bestimmte Informationen zukommen lässt, die unbedingt nötig sind, damit man, weil einer muss ja viele rotieren lassen können. Hm. Und bei der NVA ist das wahrscheinlich dann noch mehr gezeigt, dass man dann bestimmte Mittel, dass man sich bestimmter Mittel bedient, um dann diese Disziplin hochzuhalten. Dass man auch als Kompaniefeldwebel oder Hauptfeldwebel hieß das in der Spieß in der NVA, dass der sich halt mit seinen EKs gut gestellt hat, weil die ihm ja am Wochenende den Laden am Laufen hielten. Also, oder in der dienstfreien Zeit, die mussten ja alle da bleiben. Also dass dann sauber gemacht wurde, der war ja mal so, erstes, zweites, drittes Diensthalbjahr hat dem zweiten Diensthalbjahr gesagt, ihr müsst jetzt überwachen, dass hier alles läuft und das erste Diensthalbjahr hat halt sauber gemacht oder hat irgendwas besorgt.
Also die EK-Bewegung, genau. Muss man sagen, das war eine interne Tradition oder wie will man das nennen,
dass die
kurz vor der Entlassung standen, ja, Sonderrechte genossen haben, die durften sich alles rausnehmen, die waren sozusagen die Adligen im Soldatenalltag und durften die anderen.
Ja, wenn man es von der wissenschaftlichen Seite so betrachtet, ist es halt eine Form der sekundären Anpassung in einer totalen Institution. Also man unterläuft halt, also es gibt halt diese offizielle Schiene, wo man sich dem System unterwerfen muss. Und bei der NVA ist es halt extrem gewesen, weil wer da reingekommen ist, der war halt für 18 Monate da und war.
Hatte keine Verbindung nach außen oder
kaum. Genau. Das ist das eine. Und dann innerhalb dieses Systems suchen sich dann die Insassen, in Anführungsstrichen, so hieß das dann laut Goffmann, die Insassen suchen sich dann Mittel, um dieses System irgendwie zu unterlaufen und sich selber Privilegien
also zu verschaffen. Gefängnis
sozusagen. Oder auch heraus. Genau, also der Vergleich mit dem Gefängnis ist da schon angebracht. Also Erwin Goffmann hat über die Irrenanstalt geschrieben und hat das daran exerziert und es lässt sich aber auch übertragen halt auf Gefängnisse oder auch auf kasernierte Organisationen.
Was man von Seiten der Führung möglichst unterbinden kann oder laufen lassen kann.
Ja, genau. Es war ja dann auch häufig genehm und nützlich, ne? Diese Struktur zu haben.
Ja, man war teilweise auch aufeinander angewiesen. Mhm. Also die EKs als das letzte Diensthalbjahr mit einem relativ hohen Ausbildungsstand. Hat natürlich dann auch gewährleistet, dass das System funktioniert, wenn die zum Beispiel geprüft wurden. Also der Kompaniechef musste dann halt vorzeigen, dass seine Panzerkompanie oder seine Mottschützenkompanie funktioniert, wie beim Tag der Gefechtsbereitschaft, und musste sich dann messen mit der Nachbarkompanie.
Und der EK hat getroffen mit dem PKT und der Neuling nicht.
Nee, der EK hätte auch sagen können, ja, dann treffe ich halt nicht, wenn ich hier permanent so gegängelt werde. Dementsprechend war das dann irgendwo scheinbar ein Geben und Nehmen. Mhm.
Also, war die EK-Bewegung, also so eine interne Disziplin, die war gefürchtet in der DDR. Mhm. Also das hing natürlich sicherlich auch ganz stark von der Einheit ab, wo man war, und von den Menschen, klar. Aber war das in der NVA besonders ausgeprägt, dieser, sagen wir so, zweite Drill?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall.
Kommt wahrscheinlich auch immer wieder auf die Einheiten drauf an. Also teilweise wird da halt geschrieben, dass halt
Die EKs hatten ja ihre Maßbänder und so. Also es gab ja 1000 Sachen, ne, die geknickten Schulterstücke oder was auch immer, die man sich da so ausgedacht hat. Also die waren ja leicht zu erkennen. Hm. Also man hätte da ja gegen vorgehen können oder nicht.
Ja.
Gefühlt, oder was man so aus Erzählungen weiß, ist dagegen eigentlich nicht vorgegangen worden. Also Gipfel war ja, es gab ja dann sogar Lieder, die Gruppe Pankow hat mal einen Song gegen die EK-Bewegung gemacht, so mehr oder weniger. Also das war schon gefürchtet.
Genau, also deswegen habe ich jetzt auch so entschieden Ja geantwortet, weil es eben so gefürchtet war und so eine Spezifik war, die man wahrgenommen hat. Ne? Und ich glaube, jede Erzählung über die NVA sollte eben auch die EK-Bewegung mit beinhalten irgendwie.
Also die Demütigung, die man da ja quasi, also man war in dem System drin, ist gedemütigt worden und hat keine Hilfe von seinen Vorgesetzten gekriegt, dem man eigentlich völlig unterworfen war. Hm.
Und dann wird man selbst später Teil dessen. Ne? Ist ja auch spannend, dass man sozusagen nicht aus der Erfahrung, die man gemacht hat, als sozusagen Unterworfener der EK-Bewegung daraus schließt, dass man jetzt, wenn man weiter vorangeschritten ist, dann irgendwie was
wenn groß ändert. Wenn du heute kuschst, dann darfst du morgen treten.
Genau.
Hieß es in dem Text.
Ah ja, das ist gut ausgedrückt.
Ja. Ja, so funktioniert das System.
Ja.
Und je nachdem, man sagt wohl teilweise Truppenteile mit einem erhöhten Anteil von Leuten, die jetzt nicht so hohen Bildungsgrad haben, war das halt extrem schwer. Also wenn man dann als Abiturient zu einer Pionierkompanie gekommen ist, wo der Dienst erstens hart war und dann das Abreagieren, weil man ja auch nicht nach Hause konnte, dann hat sich das stärker gezeigt als in einem, vielleicht bei den Sanitätern oder so.
Wir sind jetzt am Ende nochmal auf so einen dunklen Punkt gestoßen. Wir haben heute bei dem Gespräch eine ganze Menge solcher Flecken gefunden. Deswegen die Frage zum Abschluss, ist es aus Ihrer Sicht nötig, dass man die NVA-Geschichte nochmal sich genauer anguckt, auch in der gesellschaftlichen Debatte, und nochmal drüber spricht, was die NVA eigentlich auch mit den DDR-Bürgern angerichtet hat?
Vor dem Hintergrund unserer generellen Geschichte in Deutschland ist es durchaus wichtig, dass man sich auch mit diesem militärischen Teil beschäftigt und vielleicht gerade im militärischen Umfeld, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Armee in der Demokratie, die funktioniert so und so, weil wir entsprechend die Erfahrung gesammelt haben, wie Leute halt in den System reingepresst wurden, dass sie da funktionieren mussten. Klar muss man in der heutigen Armee auch funktionieren.
Was auch eine Brutalität in die Gesellschaft reinträgt.
Genau. Mhm. Aber das auch, die Frage ist ja, wie diene ich? Warum diene ich? Das sind natürlich wichtige Fragen. Und da hilft das als Negativbeispiel, sage ich mal, um besser zu verstehen, warum es bestimmte Mechanismen in der Bundeswehr gibt, wenn dann wieder sagen, ja, das ist ja schon wieder Quatsch, warum muss ich denn das denn jetzt so, so und so und so machen und warum muss ich jetzt eine politische Bildung machen? Nee, es geht ja jetzt darum zu wissen, es gibt halt in der Geschichte die und die Beispiele, die uns zeigen, wie es eben auch geht und eben nicht gehen soll, wenn wir in einer Demokratie miteinander leben.
Zumal wir ja gerade in einer Situation sind mit Ukraine-Krieg und so, wo auch wieder diskutiert wird, wie abwehrbereit muss die Gesellschaft sein oder das Land.
Mhm. Ja, und auch unser Verhältnis sozusagen zur DDR, zur SED-Diktatur ist, glaube ich, dann besser, wenn wir komplex über die DDR und die SED-Diktatur sprechen und nicht nur über die Stasi sprechen. Und wenn man wirklich ein tiefes Wissen darüber hat, warum eben die Erlebnisse und die Erzählungen über die DDR so vielfältig sind. Ne? Wir leben ja jetzt gerade auch da nochmal an einem interessanten Punkt in der Geschichte, dass gerade nochmal deutlicher wird, dass viele Menschen eben auch mit dem Erfolg des Oschmann-Buchs oder jetzt das neue Buch von Frau Heuer, dass da irgendwie auch das Bedürfnis besteht, die DDR nochmal anders zu erzählen oder Bücher darüber zu lesen, die anders über die DDR sprechen. Und da würde ich sagen, dass eben man komplex über die DDR sprechen muss.
Also, dass man den Mechanismus ganz versteht.
Genau. Und eben, also ich finde das unheimlich spannend, was Sie angebracht haben mit den Familien und dass man da ja in der DDR häufig auch froh war, dass dann Zucht und Ordnung sozusagen durch das Militär geherrscht hat und die Kinder dann in diesem System waren, weil das generell vielleicht eher ein Ideal war, was lange Bestand hatte. Und da hat man jetzt von Anne Rabe dieses Buch auch, was so eine Familiengeschichte aufmacht, von wegen, dass teilweise, man sollte es nie generalisieren, irgendwie auch Gewalt da irgendwie im Alltag eine Rolle gespielt hat. Und also ich will nur sagen, und die NVA als Disziplinierungsinstrument sollte man sozusagen kennen als Mitglied dieser Gesellschaft, eben auch im Westen sollte man darüber was wissen. Und das ist ja gar nicht der Fall in beiden Teilen.
Also so ein bisschen, Sie sprechen die Gefahr an, dass man so mit den Anekdoten in eine Verniedlichung reinkommt. Also man sagt, Mensch, Sie haben vorhin mal gesagt, Abenteuer auf dem Schießplatz. Ne? Diesen Aspekt gab es ja bestimmt, ne, dass man da, man hat ja auch was erlebt. Man hat,
Der Mensch neigt ja dazu, bestimmte Sachen zu überfrachten. Und Sachen, die halt vielleicht auch wirklich traumatisch sind, so wie so ein Dienst bei der NVA auch sein konnte,
zu vergessen.
Demütigung und... Demütigung. Ja. Also kenne diese, hat jetzt im Vorgespräch, dass ich meinen Vater ja mehrmals piesacken musste, über 3 Jahre weg, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dass bei ihnen dann bestimmte Sachen hochgekommen sind, also auch in gestaffelten Gesprächen, dass dann neue Sachen gekommen sind oder zu einer bestimmten Sache dann einfach, oh, das ist mir jetzt noch dazu eingefallen. Also das hat dann schlaflose Nächte erzeugt und auch...
Ja, man vergisst die eigenen Demütigungen gern, erinnert sich aber so an die kleinen Heldentaten, als ich dem Offizier widersprochen habe oder als ich die Schnapsflasche in die Kaserne geschmuggelt habe, an der Wache vorbei oder als mir diese kleinen Widerständigkeiten gelungen sind, aber wo ich wirklich gebrochen worden bin und mit der Zahnbürste das Klo putzen musste oder einen Brief nicht schreiben durfte oder was auch immer, oder geschlagen, also ja, verprügelt worden bin, was auch immer, das habe ich so weggedrückt.
Ja, oder so Sachen, die man dann heute so als Heldengeschichte rüberbringen kann, aber die wahrscheinlich in dem Moment gar nicht so waren. Also mein Schwiegervater erzählte mir das, der kam zum Reservedienst, das kommt dann noch dazu, dass man dann über die Jahre hinweg dann noch eingezogen wurde, weiterhin, kam zum Reservewehrdienst und wurde vorgesetzt, hier ist die Arbeitsgebiet, und so, ja, kann ich nicht, aber im Wehrpass steht, dass sie das können. Er wurde halt nicht daran ausgebildet. Das war so eine SAS-Chiffriermaschine, also so eine Schreibmaschine, kodiert, und so konnte er nicht. Und dann wollten sie ihn halt schon rankriegen wegen Verweigerung. Und der meinte dann, ja gut, dann hole ich meine Schwarzkombi, also es war dann dieser Arbeitsanzug, mit dem man in den Arrest ging. Man könnte natürlich auch in Frage stellen, ob er in dem Moment sich gedacht hat, das ist ihm jetzt so einerlei, oder denk mal schon, weil der nächste Schritt wäre zum Beispiel dann Schwedt als Militärknast, der immer über allem so als Damoklesschwert schwebte. Jeder wusste davon und niemand wusste was Genaues darüber.
Und man konnte schnell dort landen, weil man ja durch die eigentlich strikten Regeln, ne, also Gefechtsbereitschaft, eigentlich ja permanent
der Regimentskommandeur,
man konnte ja immer irgendwie...
Der Regimentskommandeur konnte sie dahin versetzen ab 1982. Das war ein regulärer Dienst. Das war so eine Abkommandierung. wenn dem jemand nicht gepasst hat, dann wurde der dahin versetzt. Also da gab es kein Verfahren. Also es gab ein Verfahren für Arrestanten und für Leute, die sich wirklich strafbar gemacht haben nach Paragraphen. Und es gab auch welche, die waren dann in dieser Disziplinaranstalt oder Disziplinareinheit. Haben da Dienst verrichtet. Konnte man bis zu 3 Monate hin versetzt werden.
Spät war das, ja, war eine allgegenwärtige Drohung. Ne? Wusste, was es genau ist, aber nach Spät, da wusste man, das ist Endstation. Ja.
Also auch wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass diese Versetzung ohne Verfahren eigentlich in Knast
nicht rechtsstaatlich ist,
und das zeigte schon mal, was diese Armee eigentlich auch war. Und dann musste, glaube ich, sogar diese 3 Monate dann noch nachdienen.
Ja.
Auch die.
Weil man sie ja den Dienst entzogen hat, ja, sozusagen.
Und da war ja dann nochmal der Dienst ein ganz anderer. Da war früh und abend militärische Ausbildung und dazwischen wurde gearbeitet.
Also wir haben jetzt schon gemerkt, wenn man in das Thema ein bisschen tiefer reingräbt, landet man ganz, wie gesagt, Sie haben jetzt mal den Reservedienst angerissen, den man sich auch wieder durch Reserveoffiziersdienst quasi angenehm machen konnte, oder man ist halt bis zu einem bestimmten Lebensjahr, konnte man jederzeit wieder zur Nachschulung mal 3 Monate eingezogen werden, was auch immer Haare ab bedeutete und womit es ja schon auch losgeht mit der Demütigung. Es ist offenbar noch einiges zu reden über das Thema. Ich bin froh, dass wir heute damit angefangen haben, dass wir schon mal kurz reingeleuchtet haben. Ich hoffe, dass die Diskussion aufgenommen wird, weitergeht, und bedanke mich recht herzlich bei Ihnen.
Sehr gerne.
Danke.